Dieser allmächtige Schöpfer, er offenbart sich überall. Und kein Mensch wird eines Tages sagen können, ich habe nichts von Gott gewusst. Diese Offenbarung Gottes in der Natur, in unserem Gewissen, die wird ausreichend sein, um verurteilt zu werden. Kein Mensch wird sagen, ich habe nichts von Gott gewusst. Aber es reicht noch nicht, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden, muss Gott sich in unserem Herz offenbaren. Durch sein Wort, durch seinen Sohn Jesus Christus tut er das. Und das ist so herrlich, Geschwister. Das ist so herrlich, dass wir Gott erkennen dürfen. Und das wird uns wieder und wieder zum Dank bewegen. Wie wir schon heute gehört haben, Dank gehört zum Christsein. Eigentlich soll jeder Mensch dankbar sein. Aber ein Christ, der undankbar ist, der hat was wesentlich in seinem Leben nicht verstanden. Ich möchte heute gerade wieder auch auf den ersten Thessalonicher Brief zurückgreifen, aus dem auch dieser Aufruf des Paulus heute uns weitergegeben wurde, sei dankbar in allen Dingen. Eigentlich ist das ein ganz, ganz interessanter Brief. Man kann sagen, ein Liebesbrief des Paulus an die Gemeinde in Thessalonicher. Wir selbst bekommen ja auch öfters mal Anerkennung oder Briefe, wo uns Anerkennung geschenkt wird. Vor kurzem habe ich eine Bestätigung bekommen von dem Telefonleistungsanbieter, wo mein Handyvertrag gelaufen ist. Da habe ich gekündigt und da schreiben mir diese Leute, Herr Neufeld, wir würden Sie gerne weiterbehalten, so einen guten Kunden wie Sie. Klar, sie wollen die Leute behalten. Ich weiß nur, ob ich ein guter Kunde bin. Aber die wollen die Leute behalten. Deswegen nimmt man vielleicht diese Anerkennung auch nicht so ernst. Man weiß, dahinter stehen irgendwelche egoistische Ziele. Die wollen einem vielleicht eine gewisse Anerkennung schenken, damit man einfach dabei bleibt. Aber hier in diesem Brief, im ersten Kapitel des Thessalonicher Briefes, schenkt Paulus, Apostel Paulus, eine Gemeinde eine Anerkennung, die echt ist. Paulus hat dieser Gemeinde einen ganz, ganz interessanten Brief geschrieben und heute werden wir den ersten Kapitel dieses Briefes zusammen durchgehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich einfach die Vorgeschichte uns erzählen oder mit reinnehmen in die Vorgeschichte dieses Briefes, wie dieser Brief entstanden ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also Paulus ist unterwegs auf seine Missionsreise und kommt in Philippi an, mit Silas zusammen, sie evangelisieren, was passiert. Beide werden sehr hart geschlagen und in diesem Zustand ins Gefängnis geworfen. Wir kennen diese Geschichte, in der Apostelgeschichte 16 wird uns darüber berichtet. Und dann tut Gott ein Wunder, also im Gefängnis, nachdem Paulus und Silas dann Gott gelobt haben, gehen die Türe auf, ein Erdbeben ist geschehen und sie werden freigelassen und werden dann interessanterweise noch, bevor sie dann weiterreisen, gehen sie zu den Geschwistern. Wir lesen Vers 40, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Dann gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie dort fort. Also Paulus hat geschlagen, die Nacht im Gefängnis verbracht und mit Silas gehen noch zu den Brüdern und trösten sie, statt selber Trost zu erwarten. Das ist ganz interessant, solche Dinge sprechen so viel vom Charakter dieses Mannes, dieses Gottesmannes. Und dann reisen sie weiter aus dieser Stadt Philippi, lesen wir weiter, Kapitel 17, die ersten zwei Verse. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Also wir sehen, auf dem Weg von Philippi nach Thessalonicher hat Paulus noch in zwei Städten einen Zwischenstopp angelegt. Also eine Stadt hieß Amphipolis und die andere Apollonia. Amphipolis, die erste Stadt, war ungefähr 50 Kilometer von Philippi, eine Tagesreise, also Paulus war einen Tag zu Fuß unterwegs, kam da an, übernachtete wahrscheinlich, noch eine Tagesreise, nochmal 50 Kilometer, die zweite Stadt, Apollonia. Und dann am dritten Tag, es waren noch 65 Kilometer bis nach Thessalonica, kommt er da an und die Geschwister in Thessalonica, damals waren es noch keine Geschwister, waren es keine Gläubige, aber die ersten, die zum Glauben gekommen sind, die haben wahrscheinlich noch Paulus geholfen, seine Wunden am Rücken zu behandeln. Sie haben noch selbst erlebt, wie Paulus mit diesem zerfetzten Rücken gepredigt hatte und haben wahrscheinlich Paulus noch geholfen, ja, diese Wunden zu behandeln. Und dann wird auch diese Gemeinde in Thessalonica gegründet. Wir lesen weiter, gerade im Kapitel 17, Verse 4 und 5. Einige von ihnen, es geht um die Leute in Thessalonica, ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Also Paulus war in dieser Stadt, er predigt, Leute bekehren sich, viele Frauen kommen zum Glauben und gleichzeitig entsteht so ein geballter Widerstand. Annahme und Ablehnung war ständig, die haben ständig die Botschaft des Paulus begleitet. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Paulus, wir lesen weiter in der Apostelgeschichte. Ich kann leider jetzt nicht an allen Punkten stehen bleiben. Paulus geht nach Beröa. In Beröa teilen sich die Wege. Silas und Timotheus, die Paulus begleiten, die werden zurück nach Thessalonica geschickt, weil Paulus geht nach Athen und sagt, ich werde dort auf euch warten. Geht und erkundigt euch. Wie sieht das aus mit diesen Geschwistern, mit den neuen Neubekehrten in Thessalonica? Paulus' Herz war unruhig. Diese Menschen gerade im Glauben. Einige Wochen war Paulus nur in Thessalonica gewesen und jetzt musste er weg und er hat so Sorge getragen. Wie geht es diesen Menschen? Er hat zwar gesehen, dass sie sich wirklich bekehrt haben. Er war mitgenommen von dieser Entscheidung dieser Menschen. Aber sein Herz blutete und er gedachte, ja, wie geht es ihnen? Ich schicke diese zwei Mitarbeiter zurück, sie sollen erfahren, wie geht es diesen Menschen jetzt da? Und Paulus aber selbst geht weiter aus Athen nach Korinth in diese Stadt und wartet auf diese zwei Brüder, auf Timotheus und Silas, die jetzt zurückkommen sollen und ihm berichten, wie steht es mit diesen Neubekehrten? Geschwister, ich weiß nicht, kennen wir dieses Gefühl? Wir beten für Menschen vielleicht lange, sie kommen zum Glauben, diese Menschen, und dann entsteht die nächste Sorge. Werden sie bestehen? Werden sie den Versuchen statthalten? Wir wissen, dass es nicht immer der Fall ist, dass Menschen am Anfang ihres Weges sehr oft stolpern können. Und das war die Sorge des Paulus. Und jetzt wartet Paulus in einer Stadt in Korinth. Korinth war ja ein Handelszentrum, eine große Hafenstadt, und waren viele fremde Menschen da. Und ich denke, als Paulus so die Umstände in dieser Stadt gesehen hat, kamen vielleicht noch mehr Sorgen in sein Herz. Er hat die Gottlosigkeit dieser Stadt gesehen. Er war zum ersten Mal da, er würde anderthalb Jahre später verbringen, da würde auch eine Gemeinde entstehen. Aber jetzt hat er gesehen, wie viel Not da ist. Wenn wir uns vorstellen, wir sind manchmal so mitgenommen von dem, was um uns herum geschieht. Geschwister, aber damals war es nicht besser. Es war nicht besser. Korinth war eine Stadt, wo wirklich die Moral so tief gesunken war, wo jeden Abend in die Stadt 1000 Tempelpriesterinnen, Prostituierten in die Stadt reinkamen, um in diesem Tempel der Göttin, Liebesgöttin Aphrodite ihre Dienste anzubieten. Ja? Da war so, die Moral war so tief gesunken, so verkommen in diese Stadt. Und Paulus wartete auf diese beiden Brüder in dieser Stadt und sorgte sich um die Neubekehrten in dieser Gemeinde in Thessalonica. Und jetzt kommen diese beiden zurück und berichten Paulus, wie es in Thessalonica in dieser Gemeinde steht. Und Paulus ist angetan von diesem Bericht. Sie erzählen ihm, was da läuft in dieser jungen Gemeinde. Und Paulus setzt sich zusammen mit diesen zwei Brüdern und schreibt diesen Brief an diese Geschwister in Thessalonica. Das ist der Ursprung dieses Briefes. Und wir lesen jetzt die erste oder die 10 Verse, der erste Kapitel beinhaltet 10 Verse. Wir lesen diese 10 Verse. Zuerst aber möchte ich erstmal den Gruß lesen. Wir sehen, dass gerade das so ist, wie ich schon erwähnt habe. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Diese drei Männer schreiben diesen Brief. Paulus ist natürlich der Autor, aber die beiden sind dabei. Und sie sagen, Paulus sagt, Gnade sei mit euch und Friede. Interessant. Wir überlesen manchmal so diese Sätze, gerade bei der Begrüßung. Aber Paulus sagt, Gnade, das ist die Ursache, warum überhaupt ihr zum Glauben gekommen seid. Und Friede, das ist die Wirkung. Die Folge dessen, dass in eurem Leben diese Gnade hineingekommen ist. Geschwister, es ist so wichtig zu wissen, ein Mensch in Jesus Christus hat Frieden. Den tiefen innerlichen Frieden. Wir übersehen das manchmal oder vergessen das, dass eigentlich die absolute Voraussetzung ist, um zu sagen, mein Leben in Jesus Christus ist in Ordnung. Haben wir diesen Frieden im Herzen? Diese tiefe Geborgenheit im Herrn, kennen wir sie? Oder ist das vielleicht ein Zustand, den wir irgendwann mal hatten, vor Jahren, wo wir gesagt haben, ich weiß, was dieser tiefe Frieden bedeutet. Ich weiß, was diese tiefe innerliche Freude heißt. Oder redet man, also ungläubige Menschen, sie verstehen nichts davon. Wenn heute jemand da ist, der noch sein Leben Jesus Christus nicht anvertraut hat, er kann es nicht nachvollziehen. Aber ein Mensch, der in Jesus wiedergeboren ist, er weiß, worüber man redet. Was es bedeutet, diesen tiefen innerlichen Frieden zu haben. Und Paulus sagt, durch die Gnade habt ihr diesen Frieden. Und dann geht er weiter. Wird ganz praktisch. Er sagt ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Geschwister, ein echter Glaube spricht für sich. Ein echter Glaube spricht für sich. Das ist der Gedanke in diesem Text. Und ich staune manchmal, dass in unserem Leben so wenig von diesem echten Glauben zu sehen ist. Ich muss mich zuerst natürlich fragen, spricht mein Glaube für sich? Erkennen die Menschen, denen ich täglich begegne, dass ich ein Christ bin? Und wenn ja, warum? Was sind die Merkmale eines Christen? Aber lasst uns mal durch diesen Text gehen und drei Gedanken hervorheben. Man könnte über mehrere Dinge hier reden, aber aus diesem Text, aus diesem Liebesbrief, diese Begrüßung des Paulus an diese junge Geschwister, drei Gedanken hervorheben und uns fragen, was trifft auf mich zu? Sind das die Merkmale in meinem Leben? Kann ich mitgehen mit diesen Gedanken? Also, direkt weiter nach der Begrüßung sagt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Geschwister, wir, Paulus meint alle drei Brüder, sagt wir alle drei, danken und beten für euch alle. Ist das nicht so, dass wir kein Problem haben, für die Liebe, in Klammern, für die gute Geschwister zu beten und zu danken? Hast du mal gedankt für die Brüder und Schwestern, die dir richtig Probleme im Leben gemacht haben? Hast du mal gedankt? Wo du sagst, also was er mir angetan hat oder sie, das kann man nicht vergeben, das kann ich nicht verstehen. Hast du mal diese Menschen auf Platz 1 oben in deiner Gebetsliste gesetzt und bewusst gedankt, dass Gott diese Menschen dir auf den Weg gestellt hat? Hast du es versucht? Also ich glaube nicht, dass in Thessalonica nur liebe Geschwister da waren, alle so lieb, so wunderbar. Wir sind ja alles komische Typen, ja? Wir alle sind so komisch, also wirklich manchmal so interessante Menschen mit unseren Mängeln, alle so verschieden. Und Paulus sagt aber, wir danken für alle, für alle. Und ich merke, uns fällt es viel, viel einfacher, für Menschen zu danken, irgendwo weit in Afrika, für die Christen in Afrika. Herr, ich danke dir für meine Geschwister irgendwo in Nordkorea, dass sie so standhaft sind da in der Verfolgung, ja. Aber der Bruder oder Schwester, der neben mir auf der Bank sitzt, da habe ich ein Problem damit. Weil er vielleicht komisch ist, komisch riecht, nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Können wir, und ich denke, es ist sehr wichtig, jetzt nicht zu sagen, okay, irgendwo kann ich mit diesem Gedanken mitgehen, sondern jetzt in diesem Moment mich persönlich fragen, kann ich wirklich für jeden Bruder und Schwester in der Gemeinde vom Herzen danken? Ich möchte es wirklich nochmal wiederholen und uns ermutigen, heute uns diese Frage persönlich zu stellen. Wir sind über 800 Mitglieder in der Gemeinde. Kann ich für jeden Bruder und Schwester bewusst danken, jetzt vor Gott sagen, Herr, ich habe kein Problem, für diesen Bruder vom Herzen zu danken. Wenn du es kannst, gesegnet bist du, dann hast du diesen Frieden. Dann bist du frei. Wenn du ein Problem hast, dann musst du in dich hineingehen heute und fragen, wo liegt die bittere Wurzel? Wo ist das Problem? Und das Problem ist bei dir. Das Problem ist bei uns. Wir müssen uns selbst erstmal im Lichte Gottes sehen. Und dann können wir vergeben. Ich staune, dass wir gewisse biblische Wahrheiten also als selbstverständlich darnehmen. Wir sagen, es ist kein Problem. Also kann ich gut mitgehen. Und wenn wir zum Beispiel 1. Korinther 1, 28 lesen, da lesen wir, da spricht Paulus auch Folgendes und sagt, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Geschwister, wenn ich jetzt diesen Vers lese oder wenn wir diesen Vers hören, dann würden die meisten kein Problem damit haben. Ja, sie würden nicken. Das Geringe von der Welt und das Verachteteste hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Geschwister, aber wehe, wehe, wir geraten mit jemandem in den Streit. Dann ist so wenig von unserem Geringeren zu spüren. Ja? Da sind wir auf einmal etwas. Wir haben kein Problem, wenn wir das lesen. Es ist wirklich so. Gott hat mich erwählt, ich weiß auch nicht, die Gnade ist so groß, ich bin ja so gering. Wir kennen das irgendwo, wir würden das bejahen. Aber wehe, wehe, jemand tritt uns zu nahe. Da sind wir auf einmal etwas. Da braust in uns einiges hoch. Sind wir bereit zu sagen, im Lichte Gottes bin ich wirklich, wirklich so, so klein. Deswegen kann ich auch den unteren Weg gehen und für alle meine Geschwister danken. Sogar wenn ich einiges nicht verstehe, sogar wenn einiges anders ist, als ich mir wünsche. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, für diese Menschen zuerst zu beten, die uns vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten machen im Leben. Es war kein allgemeines Gebet des Paulus. Er sagt, wir beten für euch alle und danken und sagt weiter im Vers 3 und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unserem Herrn Jesus Christus. Ganz konkrete Dinge. Er betet oder spricht nicht allgemein, also ihr seid gute Leute. Er sagt, diese Dinge in euch, die sind mir so wertvoll. Ich bin so dankbar für euch. Können wir für jeden danken, für jeden Bruder und Schwester? Dann geht Paulus weiter, ab Vers 4 spricht er, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Und diese Aussage hat mich immer wieder erstaunt. Paulus sagt, wir wissen, nachdem Silas und Timotheus ihm berichtet haben über die Lage in dieser Gemeinde, sagte, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Sehr oft hat mich diese Aussage so richtig, macht mich heute immer wieder noch, versetzt mich ins Staunen. Wie könnte Paulus so gewiss sein, dass diese Menschen Kinder Gottes sind? Wir haben ja manchmal Probleme, einige Christen mindestens sagen, wir haben Probleme mit der eigenen Heilsgewissheit. Ich selber bin nicht sicher, heute bin ich gerettet, morgen vielleicht nicht und so weiter. Und Paulus sagt, das aber bin ich mir gewiss, ihr seid Kinder Gottes. Ja. Wo wir doch selbst manchmal am Kämpfen sind. Ich meine, ich will jetzt nicht diese Frage erläutern, warum manche Christen ihres Heils nicht gewiss sind. Ich denke, wenn sie wiedergeboren sind und trotzdem Zweifel haben, dann kann es nur daran liegen, dass sie in Sünde leben oder vielleicht mangelnde Schrifterkenntnis haben. Das könnten die Gründe sein. Aber es gibt es, dass Christen an der eigenen Errettung zweifeln. Und Paulus sagt zu diesen Menschen, wir wissen, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr gerettet seid. Und der Grund, warum er das sagen könnte, denke ich, liegt in zwei Dingen hier. Einmal sagt Paulus, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Paulus sagt, wir haben euch nicht irgendwas erzählt, was uns für richtig erschien, sondern das Wort Gottes gepredigt. Es ist so wichtig, dass wir heute alle unsere Verkündigung, alle unsere die Wahrheiten, die wir gelehrt werden, auf dem Wort Gottes gründen. Ja? Im Wort Gottes immer wieder die Bestätigung dafür suchen. Weil das Wort Gottes ist mächtig, die Herzen des Menschen zu verändern. Und nur das Wort Gottes. Und im Jesaja 55, Vers 11, sagt der Schreiber, so soll das Wort, oder Gott sagt durch den Propheten Jesaja, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und das wusste Paulus. Er sagt, wir haben unter euch das Wort Gottes gepredigt. Und das Wort Gottes wird euch verändern. Ihr werdet darauf reagieren, entweder positiv oder negativ. Es wird euer Leben verändern. Und das gab Paulus diese Gewissheit, es wird Folgen haben im Leben dieser Menschen. Und wenn wir heute das Wort Gottes hören, hier im Raum, wird es Folgen haben in unserem Leben. Entweder blocken wir ab, wir verbleiben in dem Zustand, vielleicht sogar, wie wir gehört haben, in Nichtvergebung, in Bitterkeit, oder das Wort Gottes wird unser hartes Herz durchbrechen und wir werden Buße tun. Und weiter sagt Paulus, denn unser Leben bei euch war auch ein Zeugnis. Wir selbst haben euch vorgelebt, was es heißt, Christ zu sein. Paulus sagt einmal die Verkündigung und unser Leben stand voll dahinter. So, Geschwister, so wichtig, das ernst zu nehmen. Ich denke, was die Welt heute braucht um uns herum, sie hat so viel gehört, diese Welt. Das heißt nicht, dass wir nicht reden sollen, aber die Welt braucht authentische Christen, die das leben, was sie sagen. Jemand hat mal so schön gesagt, 10 laue Christen können der Gemeinde mehr schaden als 100 Atheisten. 10 laue Christen, die ein wischiwasche Christsein leben. Sie leben in der Welt und sie leben in der Gemeinde. Sie schaden der Gemeinde, dem Zeugnis, viel mehr als 100 Atheisten. Schwester, lasst uns das ernst nehmen, was Paulus sagt. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Paulus wusste, wie wichtig es sei, ein Leben zu leben, das die Leute überzeugt. Wir können die Menschen nur gewinnen, wenn wir wirklich authentisch sind. Ja? Frag mich immer wieder, wie können wir Menschen für Jesus gewinnen, wenn wir selber noch Dinge tun, die auch die Welt tut? Dann fragen sich doch die Menschen, wovon soll ich mich denn bekehren, wenn das Leben, euer Leben als Christen genauso ist wie meins oder ähnlich? Warum sollen die Menschen sich bekehren, wenn wir ein ähnliches Leben führen? Sogar Menschen, die keine Christen sind, ich habe mal ein Zitat von dem früheren Tagesthemenmoderator Ulrich Wickert gelesen. Er sagt, es gibt über die Christen nicht viel zu berichten, weil sie sich so wenig von der Welt unterscheiden. Ein Mann, der kein Christ ist, Tagesthemenmoderator, er sagt, was sollen wir über die Christen erzählen, weil sie sich so wenig von der Welt unterscheiden? Es gibt nichts zu berichten. Und Paulus sagt, wir haben anders gelebt. Unser Leben hat bezeugt, dass da was geschehen ist. Und deswegen sagt Paulus auch, jetzt sehen wir, dass das Folgen hat in eurem Leben. Und deswegen haben wir diese Freiheit zu sagen, ihr seid Kinder Gottes. Es ist geschehen in eurem Leben. In Verse 7 und 9 weiter, 7 bis 9 redet ihr darüber und sagt, also ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Es ist eine radikale Änderung in eurem Leben. Unser gelebtes Christsein ist das, was die Welt heute braucht. Wilhelm Busch, diese Aussage gefällt mir wirklich sehr, wo er gesagt hat, werde ganz sein oder lass es ganz sein. Hör auf beiden Seiten zu hinken. Entscheide dich endlich. Willst du mit Jesus leben, dann lebe das Leben, dann sei ein Zeugnis. Lass das alles Alte beiseite. Oder dann eben, wenn nicht, dann musst du den anderen Weg gehen. Und ich denke, das hat Folge. Wenn ein Mensch das verstanden hat und das lebt, er wird mit Freude auch den nächsten Schritt tun, von dem Paulus hier spricht. Ihr sagt, ihr habt euch abgewandt, ihr habt euer Leben radikal verändert und ihr habt das getan, um zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Wie schade es ist manchmal, dass man Christen überzeugen muss, Jesus zu dienen. Als wenn es eine Last wäre. Also man spricht Leute an und wir heute in unserer Gesellschaft, denke ich, haben kein Problem zu sagen, ich bin zu beschäftigt. Und manche sind wirklich zu beschäftigt. Wirklich, man hat so viel zu tun heutzutage. Meine Lieben, aber ein Christ, der nicht dient, es ist ein Widerspruch in sich. Ein Christ, der keinen Dienst tut für den Herrn. Ich sage, wie werden wir eines Tages vor Gott stehen? Mit diesen Talenten, die jeder von uns bekommen hat. Wie werden wir vor Gott stehen? Ich war jetzt in Russland, in Toljati, in dieser jungen Gemeinde und habe gesehen, wie diese Geschwister dienen. Mit voller Hingabe. Mit welcher Hingabe da gearbeitet wird. Das Letzte gegeben für den Herrn. Das hat mich so mitgenommen. Und deswegen könnte ich mich freuen und sagen, da ist die Frucht. Da sieht man diese Leute, die vielleicht aus dem tiefsten Dreck herausgeholt wurden. Da ist was geschehen. Und man könnte es vielleicht wie Paulus sagen, ich weiß, dass ihr errettet seid, weil ich sehe, was da geschieht, was da passiert bei euch im Leben. Wir manchmal sehen leider diesen Dienst für den Herrn als eine Last. Was? Jetzt bekehrt und jetzt muss ich noch dienen? Jetzt muss ich noch finanziell für die Sache des Herrn was geben? Wir sehen es als Last sogar, statt als Vorrecht zu sehen. Spurgeon sagte mal, wehe uns, wenn wir den Dienst für eine irdische Regierung als eine Ehre betrachten und den Dienst für den König aller Könige als Last empfinden. Wehe uns, wenn wir einen Dienst für die irdische Regierung als Ehre betrachten und den Dienst für die Könige aller Könige als Last empfinden. Geschwister, das war hier anders und das hat Paulus bewegt dazu zu sagen, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wir haben keinen Zweifel daran. Das Leben dieser Menschen hat es bezeugt. Das Leben hat es bezeugt. Und ich befürchte, dass unser Reden, unsere Taten manchmal meilenweit auseinander liegen. Dass wir eins reden und das andere leben. Und warum? Ich frage mich, als ich das gelesen habe, hier diesen Text, ich sage, wir können nicht an allen Punkten stehen bleiben. Warum hatte diese Gemeinde so viel Einfluss auf die Welt, dass Paulus sagt, wir haben es nicht nötig, von eurem Glauben zu erzählen, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Wir brauchen nichts mehr zu sagen. Die Geschwister selbst erzählen von euch. Ich denke, Paulus ist irgendwo hingekommen und die Geschwister hat angefangen zu erzählen von der Gemeinde in Thessalonica und da haben die Geschwister oder die Leute gesagt, die kennen wir. Die Gemeinde, die kennen wir in Thessalonica. Was da passiert, also das kann nur Gott sein. Wie ist das, wenn wir irgendwo von unserer Gemeinde erzählen und sagen, ja, ich gehöre zu der Gemeinde auf Böser Berg. Wie reagieren die Leute? Sagen sie, ja klar, diese Gemeinde kenne ich. Mein Arbeitskollege kommt aus der Gemeinde. Also da muss ich sagen, da ist wirklich ein lebendiger Glaube. Oder kommt vielleicht genau das Gegenteil zur Sprache? Die Frage, die jeder von uns sich stellen kann. Diese Gemeinde, sie hob sich von der Welt ab. Sie war anders. Die Bibel vergleicht die Völker, die Welt, die ungläubige Welt mit dem Meer. Und sehr oft finden wir Parallelen in der Schrift, wo die Gemeinde wie ein Schiff auf diesem Meer uns bezeichnet wird. Also die Arche Noah zum Beispiel war die rettende Arche, wo die Menschen damals gerettet wurden. Und so ist das heute die Gemeinde. Geschwister, und wir als Gemeinde, wir sind in der Welt. Wir haben einen Einfluss auf diese Welt, ein Zeugnis. Aber wehe uns, wenn diese Welt in die Gemeinde hineinkommt. Wenn das Wasser in das Schiff hineinkommt, ist das Schiff in Gefahr. Das Schiff auf dem Meer, das hat alles, oder die Leute, die dieses Schiff bedienen, alles zu tun, um zu verhindern, dass das Wasser in das Schiff hineinkommt. Und das ist die Tendenz heute, wo wir sagen, ja, die Welt muss in die Gemeinde hinein. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Geschwister, Absonderung, das war hier, was ich persönlich erkannt habe, auch aus diesem Text, weil Paulus sagt, die Wendung ist so radikal, ihr seid so anders als die Welt, dass die Welt einfach erstaunt ist darüber. Nicht angeglichen. Die Heiligkeit, die Absonderung, das ist, was die Welt heute braucht von uns. Aber das ist nur eine Hälfte dessen, womit wir diese ungläubigen Menschen erreichen können. Das ist zu wenig. Durch diese Absonderungen werden die Menschen zwar erkennen, wir sind Sünder, aber es ist zu wenig. Die Menschen müssen auch die zweite Seite, die Liebe sehen. Die Liebe erstmal unter den Geschwistern, untereinander. Die Welt schreit nach Liebe heute. Und das war hier gegeben. Die Gemeinde war einig, wir erkennen das aus dem weiteren Brief des Paulus an diese Geschwister. Und natürlich auch die Liebe zu den verlorenen Menschen. Wie wichtig ist das, dass die Menschen sehen, wir praktizieren Liebe. Liebe untereinander. Danken für alle. Kannst du, ich komme wieder zurück zu diesem Punkt, kannst du wirklich für alle danken, dann lebst du in dieser Liebe. Dann werden die Menschen es merken, dass du dankbar bist für die Gemeinde. Wie ist das in unserem Leben? Allein die Liebe reicht natürlich nicht aus. Dann sind wir nur die netten Leute für die anderen. Liebe und Heiligkeit, sie überführt. Liebe zieht an. Die Liebe wird den Menschen anziehen, die Ungläubigen in die Gemeinde bringen. Die Heiligkeit wird sie von ihrer Sünde überführen. Wir sind anders, wir sind abgesondert. Diese zwei Dinge, die sind grundlegend, um die ungläubigen Menschen von Jesus Christus zu überzeugen. Und ihr sagt, das ist geschehen bei euch. Ihr habt das Wort mit Freude aufgenommen, das ich euch verkündigt habe. Und das hat Auswirkung in eurem Leben. Ich habe es gehört jetzt von Timotheus und Silas. Sie haben mir das erzählt. Die Wandlung ist so gewaltig, deswegen kann ich sagen, ihr seid errettet. Und deswegen schreibt ihr zum Schluss im Vers 10, sagt, einmal wie gesagt, ihr habt euch bekehrt, um zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und sagt weiter, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Und die letzte Frage, die ich uns stellen möchte, kannst du sagen, hier, in Bezug auf diese Aussage, ja, Jesus, komm bald. Komm bald. Wartest du auf Jesus? Wartest du heute auf Jesus? Die Freude der Erwartung, die ist so wichtig, die geht verloren. Die Christen heute haben sich gewöhnt an dem Gedanken, ja, irgendwann kommt Jesus. Irgendwann. Wir glauben, denke ich, alle daran, dass Jesus irgendwann kommt. Aber die Frage ist, sollte Jesus heute kommen? Bin ich mit Freude bereit, Jesus zu begegnen? Wirklich? Ist das wirklich so? Oder sind das nur leere Worte, die man vielleicht immer gehört hat, die irgendwo verständlich sind, aber ist das der Wunsch meines Herzens zu sagen, Jesus, komm bald, was Paulus hier sagt. Wir warten auf seinen Sohn vom Himmel. Geschwister, und es kann heute sein, dass Jesus kommen wird. vom Himmel, wie es in der Bibel steht. In einem Augenblick werden wir vor Jesus stehen. In einem Augenblick kann es sein, dass ihr da sein werdet. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir vor einem Richter oder vor einem Retter gestanden haben. Ein Retter, vor dem wir uns jetzt gebeugt haben in diesem Leben, hat uns von diesem zukünftigen Zorn erlöst. Wir sind befreit. Der Zorn wurde ausgegossen auf Jesus Christus vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und wenn wir da gewesen sind an diesem Kreuz, dann ist der Zorn auf Jesus Christus wirklich, der Zorn über unsere Sünden auf Jesus Christus rübergegangen. Wenn du da nicht gewesen bist, dann stehst du unter dem Zorn dieses Richters, der bald kommen wird. Und Paulus sagt, wir warten auf seinen Sohn vom Himmel. Der hat uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Es ist so tragisch, dass die meisten Menschen in dieser Welt, die meisten Menschen erwartet dieser Zorn. Der Zorn des heiligen Gottes wird eines Tages ihnen gegenüberstehen. Und sie werden keine Chance haben vor Gott. Gott ist heilig und Gott wird nie ein Auge zudrücken. Der Zorn Gottes bleibt bestehen gegen diese Menschen. Geschwister, wie glückselig sind wir, wenn der Zorn Gottes auf Jesus, der Zorn Gottes über unsere Sünden auf Jesus Christus ausgegossen wurde. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Verse, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonicher schrieb, dass sie auch für uns heute zu eigen werden. Ein echter Glaube spricht für sich. Paulus hat es gesehen in diesem Fall. Und die Fragen, die wir behandelt haben, es ist ein sehr praktischer Text, sehr praktischer Text. Die Fragen, die wir behandelt haben, heißen, kannst du für jeden Bruder und Schwester danken und beten? Kannst du wirklich für jeden danken und beten? Ohne Ausnahme. Nicht ein Fall irgendwo beiseite schieben, sondern für jeden, wie Paulus sagt, für alle. Die andere Frage, können sich andere Menschen deiner Errettung gewiss sein? Können andere Menschen gewiss sein, dass du ein Kind Gottes bist? Deine Schulkameraden, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familienangehörige. Sind sie sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Wissen sie genau, dieser Mensch ist so anders. So anders. Es kann nur ein echter Christ sein. Und die dritte Frage, kannst du sagen, ja Herr, komm bald. Wartest du auf Jesus Christus? Also wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, dann kannst du auf Jesus Christus warten. Dann hast du Frieden. Und dann wartest du auf sein baldiges Kommen. Wenn nicht, dann ermutige ich uns heute. Ich denke, Gott würde sich freuen, wenn jemand sagen würde, Herr, ich kann nicht für alle beten. Es gibt eine Person oder vielleicht mehrere, den ich nicht vergeben kann, wo ich vielleicht schon länger was im Herzen trage. Aber ich will auch für sie danken. Ich will mich entscheiden, für diese Menschen zu danken. Zuerst für sie zu beten. Herr, ich will, dass in meinem Leben sichtbar wird, dass ich ein Kind Gottes bin. Geschwister, lasst uns beten. Lasst uns ringen, dass wir wirklich mit Freude das baldige Kommen des Herrn erwarten können. Es ist so wichtig, weil dann werden wir nichts mehr verändern können. Dann ist es geschehen. Und vielleicht ist jemand heute da, der sagt, ich kenne diesen Frieden mit Gott noch nicht. Und sollte Jesus bald wiederkommen, wie es in diesem Text uns nahegelegt wird, dann bin ich nicht dabei. Aber ich will dabei sein. Ich will gerettet sein. Dann kann ich dich ermutigen, heute nach dem Gottesdienst zurückzubleiben und dich auf das baldige Kommen des Herrn vorzubereiten. Der Herr segne uns dabei. Amen.